Es geht ja, liebe Geschwister, um unseren Glauben, um ja, alles, was im Zusammenhang mit dem steht, was wir glauben. Also alles, einfach manches oder vieles. Wir können ja nie, umfassend darstellen, was der Einzelne glaubt. Und so mancher Kopf, sage ich jetzt mal, so manch gläubiges Herz, so manche unterschiedliche, Glaubensempfindungen und auch Glaubenseinstellungen, auch wenn die großen Linien gemeinsam da sind, gegeben sind und gemeinsam geglaubt werden. Der Frank hat mir noch ein Gedicht oder was ist das, ein Lied, also ein Buch raus, ein paar Gedanken zum Glauben mitgegeben. Der Glaube an die persönliche Erwählung ist ein Glaube, hat also alle Eigenschaften des Glaubens an sich. Diese aber sind, er ist bald groß und stark, voll Zuversicht und Freudigkeit, bald klein und schwach, da viel Zweifel, Furcht und Kleinmütigkeit uns unterläuft. Wer nun so sein Leben lang fortglaubt, der darf gewiss sein, dass er erwählt ist. Ja, jetzt kommt ein Satz, mit dem ich nicht ganz einig gehe, aber das macht ja nichts. Ein zuverlässiges Kennzeichen der Erwählung gibt es nicht. Ich denke, dass der Geist Gottes uns die Zuverlässigkeit der Erwählung aus dem Wort heraus in Gewissheit, Glaubensgewissheit, Heilsgewissheit schenkt. Ja, das jetzt vielleicht. Ja. Ach so. Jawohl, das stimmt. Das ist, denke ich. Ja. Ah, jetzt verstehe ich. Ja. Aha, das habe ich nicht verstanden. Ja. Doch, ja, das ist in Zeiten der Glaubensnöte, da kann man schon mal persönlich zweifeln, nicht? Ja, in jeder Lage muss man mit dem Allmächtigen, Allwissenden, Allgegenwärtigen und Allbarmherzigen Gott rechnen, und zwar allein und absolut, das heißt Glauben. Ja, danke, Frank. Ja, das sind wichtige Gedanken, denn wir befinden uns nicht immer auf Glaubenswolken, nicht? Wir haben da alle unsere Kämpfe und Nöte und unsere Fragen, vor allem wenn so eins nach dem anderen schiefläuft, in der Familie, vielleicht auch finanziell, Existenzfragen, Nöte, Arbeitslosigkeit, ein Kind wird schwer krank, ach, was gibt's nicht alles, da hat man schon dann seine Bedenken. Und je nach Veranlagung hinterfragt man sich, ja, bin ich jetzt wirklich im Glauben? Bin ich jetzt wirklich von Gott geliebt? Ich glaube, bestimmt wird man irgendwann wieder zurückfinden. Aber so, wenn so schwere Situationen über uns hereinbrechen, ich glaube, da wird jeder mal geschüttelt und gerüttelt. Und es gerät manches ein bisschen durcheinander, aber mit der Zeit ordnet es sich wieder. Ich möchte sagen, es wird noch besser. Am Ende des Lebens wissen wir von vielen Gläubigen, als sie wussten, jetzt hauche ich mein Leben hier auf Erden aus, da kam eine Glaubensfreude über sie, eine Glaubensstärke über sie, wie sie vorher nicht da war. Ich denke, dass uns das auch allen widerfahren wird, dass wir am Ende unserer letzten Stunden und Minuten eine innere Glaubensfreude haben werden. Aber das muss nicht sein. Von Jeschua wissen wir, dass er ziemlich am Schluss verzweifelt ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat er empfunden, nicht? Aber dann legt er seinen Geist vertrauensvoll in die Hände des Vaters. Nicht? Aber er hat bis zuletzt schreckliche Not erlebt, weil er die Last der Sünde der Welt auf sich genommen hatte, sich anerboten hat. Und so hatte, können wir uns gut vorstellen, bei einer solchen Last, die das äußerst Böseste der Welt hindurchlebt, da kommt man schon also in arge Nöte. Also das können wir uns vorstellen. Und Gott lud ja dann alles auf ihn, heißt es in der Schrift. Aber der letzte Ruf war: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und wie sollten wir solches nicht in ähnlichen Situationen, also ähnlich, natürlich wissen wir, viel abgeschwächt, in abgeschwächter Weise, aber schwere Zeiten erleben, wie sollten wir dann die Herrlichkeit, die kommt, verstehen können und die Herrlichkeiten danach? Ich sehe das manchmal so, und Paulus sagt es ja auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18, dass die Leiden, da gehören ja auch Glaubenszweifel, Unsicherheiten unserer Tage, dieser Zeit, in keinem Verhältnis stehen zu der Herrlichkeit danach. Ich meine, darüber denken wir ja auch täglich, meine ich, oder immer wieder. Und das gibt uns Auftrieb, stärkt uns, macht uns mutig und froh, weiterzugehen, weil wir fest glauben, es kommen Herrlichkeiten auf uns zu, oder wir werden darin gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, oder wie immer man das ausdrückt. Weil ja alles im Wachstumsprozess verläuft. Wir haben zwar die Zusprüche, aber wir wandeln da hinein und hindurch und hinaus. Und hinzu, meine ich. Ja, wir haben ja in diesen Tagen über den Glauben gesprochen. Und was mich immer wieder fasziniert, liebe Geschwister, ist eben die Tatsache, die wir erwähnt haben, wie jeder von uns irgendwo hineingeboren worden ist. Schon das sagt uns enorm viel. Wenn wir jetzt den Raphael, den kleinen Raphael um uns haben, der wird jetzt geprägt von seinen Eltern, vom Glaubens, der Glaubenshaltung seiner Eltern. Das Kind hört davon, jetzt schon, nicht? Dieser kleine, quick, lebendige und frohe Bub, nicht? Der nimmt auf, der registriert ein Kind, da wird viel registriert, aufgenommen. Und die Eltern sind die Nächstliegenden. Bevor er in die Schule geht, wird bereits das Fundament gelegt. Darum sollte man eigentlich ein Kind nicht vor 6, 7 Jahren aus den Händen geben. Aber die Welt versucht, die Kinder schon mit 3 Jahren in die Krippe zu nehmen, damit ja auch ein Einfluss von außen auf die Kinder eingeflößt werden kann. Das Prinzip der Jesuiten war immer: Gebt uns die Kinder bis zum 6., 7. Altersjahr und dann könnt ihr sie wieder haben. Weil dann sind sie erzogen, quasi. Nicht? Dass die Psychologie bestätigt das heute. Ein Kind ist mit 6, 7 Jahren bereits erzogen, nicht? Weil ein Kind schon kurz, schon nach der Geburt, man sagt auch schon früher, die Einflüsse der Eltern aufnimmt. Und so direkt, weil es noch ganz frei ist, noch keine Schale um sich hat. Es nimmt alles auf, nicht? Also, wir sehen, wie wertvoll jetzt der Glaube, entschuldigt, wenn ich so konkret rede, der Glaube der Miriam und des Franz auf ihren kleinen Raphael in unserer Mitte ist. Natürlich, jetzt könnten Sie sagen, um Himmels Willen, machen wir das wohl recht, richtig, gottgemäß? Naja, Gott weiß, dass wir alle begrenzt sind in der Glaubenserkenntnis, auch in der Glaubenspraxis, und dass wir manchmal genug haben, wenn an einem Tag so viel läuft, dass wir dann nicht immer dies oder jenes so sagen und tun und handeln, wie wir sollten. Das weiß Gott. Wir rechnen ja auch vollkommen mit der Gnade. Aber dass wir als Eltern in den kleinen Kindern etwas grundlegen, das weiß Gott, und wir tun das Beste und das genügt. Später kommt dann das Wort hinzu und der Geist Gottes, nicht? Also ich habe es jetzt auch so erlebt. Da ist dann immer noch die Bibel. Aber wir wissen, der Buchstabe allein tötet. Der Geist will mit Gott will mitreden. Wenn wir Bibel lesen, will Gott mitreden. Und nicht der Prediger soll mitreden. Und nicht irgendeine Kirche soll mitreden. Dann läuft es schief. Sondern Gott will mitreden. Die ganze Kirche soll die Bibel lesen, nicht? Aber alle sollen Gott mitreden lassen. Das ist eigentlich die Weitererziehung. So kommt der junge Mensch ins Wort Gottes hinein, wird erzogen und lernt, beim Lesen der Bibel auf Gott zu hören. Und wir haben ja auch darauf hingewiesen, ja, wie jeder etwas mitbekommen hat, wie viele, über eine Milliarde Moslem werden als Kinder mehr oder weniger muslimisch erzogen. Und so viele Millionen Juden werden nach jüdischer Erkenntnis erzogen. Und innerhalb des Christentums gibt es eine Masse von Kirchen und Richtungen und da wird jeder in seiner Weise geprägt. Ich meine eine Vielfalt. Ich bin der Überzeugung, eine Vielfalt ist gut. Denn die Einheit, von der die Bibel spricht, ist ja nicht die Einheit organisatorisch, dass eine, alle einer Kirche untergeordnet sind und alle gleich glauben und gleich denken. Das meint die Bibel nicht. Sondern die Bibel meint, dass wir alle lernen, so zu glauben und zu denken, wie Jeschua, der Messias Israels, dachte und glaubte. Das geht aus dem Ganzen hervor. Also, und er führt uns immer zum Vater, in die Fülle hinein, in die Gottesfülle. Das möchte Jeschua. Ja, also mich nimmt es immer gerne Wunder. Also wenn ich so mit Menschen rede, versuche ich herauszuhören oder frage manchmal, ja, wo kommst du her und was habt ihr geglaubt, nicht? Ja, es ist so interessant. Da frage ich mich, wie war es bei uns? Wie waren unsere ersten Lebensjahre? Ich denke, bei jedem etwas unterschiedlich. Der eine sagt, ich bin hanisch geprägt, der andere sagt, ich bin pfingstlich geprägt, der dritte sagt, ich katholisch, der andere ich orthodox, also russisch-orthodox oder griechisch-orthodox und der vierte dies und das und so, kann man manchmal interessante Dinge hören. Und doch ist man irgendwo zusammengekommen. Und zwar in Jeschua. Übers Wort. Übers Wort. Ja, ich weiß nicht, manchmal waren es die Großeltern. Ich weiß von etlichen Geschwistern, die haben im Krieg die Eltern verloren, sind als kleine Kinder im Kinderheim gekommen. Manche da, jemand bei den Großeltern, andere bei Tanten, Onkeln oder irgendwo sonst adoptiert worden. Ganz unterschiedlich. Die Umstände, Prägungen sind da. Also als Kind nehmen wir also die ersten Eindrücke auf. Und später kommt die Predigt, sage ich jetzt mal das Wort noch einmal. Im Römerbrief Kapitel 10 lesen wir, Römer 10, ich habe von der Predigt die Rede, da heißt es im Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung. Verkündigung oder aus dem, was wir hören, aus dem Gehörten. Hier wird übersetzt, das Wort heißt vom Griechischen her eigentlich, aus dem, was wir hören. Der Glaube kommt von dem, was wir hören, heißt es eigentlich. Und wie gesagt, ja, ein Kind lebt vertraut, setzt um von dem, was es schon daheim hört. Und später lernen wir also aus der Schrift hören. Das Hören aber durch das Wort des Maschiach. Und der Maschiach wiederum, woher hat er es? Vom Vater und auf den Vater hin. Paulus sagt es im Korintherbrief auch sehr schön, wenn er sagt, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 21 bis 23, so rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Ja, manchmal hört man, also, ich bin durch den gläubig geworden. Ich habe auf den gehört und so bin ich gläubig geworden. Wenn ich das höre, dann wird es mir immer etwas mulmelig. da merke ich schon, also das soll kein Urteil sein, aber früher war das bei uns ja auch so, wenn man Taufscheine ausstellen musste, aha, der ist durch den gläubig geworden. Nicht? Der Pfarrer hat ihn gläubig gemacht. Und der, dieser, das muss man ja alles schriftlich bestätigen, je nachdem. Aber sobald wir in die Bibel hineingucken und langsam selbstständig werden, die Bibel selbstständig lesen und der Geist Gottes sich freut, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er erträgt es nicht, wenn wir immer auf Fleisch uns stützen, auf berühmte Persönlichkeiten. Ich erwähne eigentlich in meinen Predigten keine irgendwelche Väter, verstehen wir. Nicht, dass ich sie verachte, aber das hat Gott nicht gern. Denn wenn wir unseren Arm uns immer auf Leute berufen, über die und durch die wir gläubig geworden sind, damit schmähen wir, ohne es zu wissen, den lebendigen Gott. Und das ist Rückstände des katholischen Denkens. Nicht ab dem 4. Jahrhundert darf keiner mehr sagen, Gott hat mich begnadigt und so habe ich mich bekehrt. Jetzt muss man sich auf die Bischöfe berufen. Jeder muss den Ausweis bringen, dass er gläubig geworden ist durch diesen oder jenen Bischof. Sonst galt sein Glaube nicht. Und so ist das in, ich sage mal, gewisse Rückstände findet man überall. Da werden Menschen zitiert, man hat ja nichts gegen diese Menschen. Die haben zu ihrer Zeit auch das Beste getan und gewirkt. Ich bekomme ab und zu einen Brief, lieber Bruder Dalliard, ich danke Ihnen, ich bin durch Sie gläubig geworden. Durch die Kassette, die Sie da, die haben damals da, oder sage ich, nee, dann schreibe ich zurück, bitte sagen Sie das nie wieder. Das tut mir weh. Ja, möchte ich nicht hören. Niemand ist durch mich gläubig geworden. Weil das ist nicht gut, dann endet es nicht gut. Ein solcher Glaube wird früher oder später ganz fest dem Fleisch verpflichtet sein oder gebunden sein. Verstehen Sie mich ein bisschen? Aus Liebe zu Gott. Und das war auch der Glaube Jeschuas. Jeschua hat sich, er hat die Schrift zitiert, um zu zeigen, wie Gott geredet hat über Mose. Nicht, wenn er seinen Jüngern alles anhand der Bibel, Psalmen, Mose, Psalmen und Propheten deutet, dann nicht, wird nicht der Mose verherrlicht und nicht der Jesaja verherrlicht. Jeschua macht das nicht. Er sagt, der Vater hat durch Mose das und das gesagt. Der Vater hat durch Jesaja das und das gesagt. Das müsst ihr beherzigen. Das hat mein Vater so gelehrt. Er hielt sich ja auch daran. Aber nicht um Mose willen oder um Jesaja willen. Wir danken für alle Brüder, die gepredigt und verkündigt haben, aber nie wollen wir uns an sie binden. Das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, sondern alle Ehre gilt ihm. Alle Ehre ihm. Also er sagt hier, Paulus schreibt hier, ja Vers 20, der die Weisen fängt mit ihrer List und wieder, Jahwe kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Deswegen werden sie nicht schlecht gemacht oder verachtet, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Nicht, das war es ja, gell? Das Problem haben wir da auch. Es fing ja da schon an. Die einen haben den Paulus gelobt, der war unser Verkündiger, durch den sind wir gläubig geworden. Die anderen haben den Kephas gerühmt und die anderen haben den Paulus gerühmt. Und andere haben Christus gerühmt, ja, den Maschiach. Also es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Also jeder Prediger ist auch mein, verstehen Sie? Oder ist gleich wie ich, heißt es auch. Der ist nicht mehr als ich. In dem Maschiach bin ich nicht weniger als der berühmteste Prediger. Verstehen wir? Ohne diesen Menschen schlecht zu machen. In ihm ist niemand mehr. Denn alles ist Gabe. Ja. Kapitel 3, Vers 4. Ja. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere, ich bin nicht des Apollos, seid ihr nicht menschlich. Nicht? Darum in jeder, auch in jedem auch Austausch des Wortes ist es wichtig. Ja, was ist denn Apollos? Paulus will damit nicht sagen, ich bin neidisch auf Apollos. Also folge ich dem Apollos. Nee, das meint er nicht. Paulus stand darüber. Nicht? Was ist denn Apollos? Hat etwa Apollos nicht auch alles geschenkt bekommen von oben? Was ist denn Paulus? Sagt er selber, was bin ich denn? Ist ja alles Gabe. Er hat es ja bezeugt in Galater 1, 1. Timotheus 1. Als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, ja, habe ich etwa ein Verdienst? Kann ich mich da rühmen? Oh nein. Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr, wie Gott einem jeden gegeben hat. Er ist der Geber aller Dinge. Darum möchte er eben, dass wir, weil alles euer ist, also noch einmal zurück zum Vers 23, 1. Korinther 3, 23, alles ist euer. Wenn wir Erben von Gott sind und Miterben Jeschuas, ist alles unser. Da ist nichts, was nicht unser wäre. Ist das nicht schön? Wir sind die reichsten Leute der Welt. Das hört sich vielleicht ein bisschen philosophisch an. Ich erinnere mich, als wir geheiratet hatten, Marian und ich, da waren wir eine Zeit lang in Visp, in einem ganz miserablen Haus. Das ist heute noch das einzige Haus in der Stadt. Unten ist ein Geschäft und oben, das Haus ist nicht renoviert, weil alle Beteiligten, weil Visp ist ja durch den Meertunnel und all die Sachen sehr teuer geworden. Oh, da kann man reich werden, wenn man im Zentrum ein Haus hat oder einen Block hat. Auf jeden Fall, die Eltern von einem meiner Schwager haben da gewohnt. Aber die Teile, wie man es bei uns sagt, oder die im Haus beteiligt waren, sind nie eins geworden. So ist das Haus bis heute, die Außenmauern, nicht restauriert. Und die Bahnhofstraße raufläuft. Und inwendig sieht es nicht schön aus. Damals hatte der Staatsanwalt verboten, dass kein Bürger des Walles mir eine Wohnung geben darf, weil ich den religiösen Frieden, der seit Jahrhunderten im Walles herrscht, das strenge katholische Konzept, stören würde. Also es war keinem Bürger des Walles gestattet, mir eine Wohnung zu geben. Ich sollte das Walles verlassen, nach Bern oder Watt oder Genf, nicht, aber nicht. Ich habe gesagt, nee, ich bleibe in Wallis. Und mein Schwager, der hatte schon, als er war im Militär etwas höher und hatte Priester erlebt und Pfarrer, evangelische Pfarrer, so bei den Rekrutenschulen, Ausbildungsstätten und so, und hat gesagt, das sind ja alles Lumpen, diese geistlichen Herren und Pfarrer. Das sind Lumpenvieh, die haben keine Moral. Die saufen und fressen und tun alles nur so scheinheilig pro forma, aber wenn man ein bisschen hineinsieht, und ich sage, es geht jetzt nicht um mich, darum, um mich zu rühmen, da war ich noch Pfarrer, hatte mir das gesagt, aber du, Gregor, du arbeitest und schuftest Tag und Nacht und kümmerst dich um die Alten und die Kinder und die Jungen und um die Drogensüchtigen, du machst was. Als ich dann rausgeflogen war, und er hörte, wie der Staatsanwalt, als das las in der Zeitung, hat er gesagt, so, Schluss. Gregor, ich habe nicht viel, aber du geh in die Wohnung meiner Eltern, da in Visp, nicht? Also, da konnten wir reingehen, die Wohnung war schön, innen schön ausgemacht, aber das Ganze war so verquickt, da wohnte auch ein muslimisches Ehepaar mit zwei Kindern. Und die Wohnungen waren, also wenn wir auf die Toilette wollten, mussten wir durch die Wohnung der Moslem. Und wollten sie in ihr Schlafzimmer, mussten sie durch unser Schlafzimmer. Und die Schlafzimmer hatten wir nebeneinander, und dazwischen war nur eine dünne Wand. Also man hörte jedes Wort und jedes Geräusch. Aber so hatten wir ein sehr gutes Verhältnis zu diesen Moslem gehabt. Sie waren auch verachtet, wir auch. Und alles Verachtete findet sich. Es war interessant, im Monat Ramadan haben die uns dann immer beschenkt. Jede Nacht hat sie gebacken, hat uns morgens früh, bevor wir aufstanden, hat sie uns auf den Küchentisch Gebackenes hingestellt. Und hat der Marian im Monat Ramadan zwei wunderschöne Röcke genäht. Sie war Schneiderin für den Abendausgang, lange schöne Röcke. Also die haben wirklich viel Liebe zu uns gehabt. Es hat uns auch wohl getan, nicht? Es war eine sehr spannende Zeit. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. So geht's. Nehmt mir das nicht übel. Jetzt habe ich den Faden verloren. Man darf auch dazustehen. Also auf jeden Fall, damals, ja, haben wir, ja, das, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Wir haben dann sehr primitiv gelebt. Als Nathanael am 8. November auf die Welt kam, hatten wir noch keine Heizung im Raum, nicht? Und ich musste schauen, wie kriege ich Wärme hin, nicht? Wenn die Marian vom Krankenhaus heimkommt mit dem Kleinen, haben uns die Moslem geholfen und es ging dann, ja. Und dann haben wir im Frühjahr mit dem Kleinen Ausflüge gemacht, weil es war im Städtchen drin, da war ja kein Grün, also nicht viel, und haben so die schönen Gärten der Leute angeschaut. Ich weiß noch, wir sind sogar mal nach Breiten gefahren, da war ich in meinem Leben noch nie, dort wo ich jetzt wohne. Also ich war schon über 40, als ich das erste Mal nach Breiten fuhr. Und da gab es so viele schöne Blumen, das sind ja alles Gäste, also nicht keine Einheimischen. Es gab keine Umzäunungen, keine Mauer, nichts, alles war offen von Haus zu Haus. Und es grünte und blühte dort. Und dann saßen wir auf einem Bänklein mit dem Kleinen und dann haben wir eine Freude gehabt. Wisst ihr warum? Wir sagten, alles gehört uns. Und wir haben uns gesagt, wir brauchen ihn mal zu begießen. Wir können jetzt diese Gärten genießen und nichts gehört uns und doch gehört alles uns. Wir haben das echt genossen. Wir haben die Liebe Gottes so erfahren. Im Genießen irgendwelcher Gärten, Bäume, Pflanzen, die wir nicht schneiden mussten, die wir nicht begießen mussten, die wir nicht ausreißen mussten, kein Stress. Ich wollte nur sagen, da gehörte alles uns. Ich wusste nicht, dass ich mal in Breiten wohnen würde. Also das war alles noch in der Luft. Also wenn Paulus sagt, alles ist euer, es geht ja hier jetzt nicht nur um Blumengärtchen und schöne Pflanzen, sondern überhaupt alles, was Gottes ist, ist euer. Also was berufst du dich auf einen Menschen in Bezug auf dein Heil? Ja, das muss Gott traurig machen, nicht? Also, ihr aber seid des Maschiach, des Gesalbten Gottes seid ihr. Und der Gesalbte, der Maschiach, der ist Javis, nicht? Also eine Ordnung, wie wunderbar. Also der Vers 23. Nun, der Glaube des Maschiach, das ist ja eine wunderbare Tatsache. In Jesaja Kapitel 53, Vers 11 lesen wir, Jesaja 53, Vers 11, durch seine Erkenntnis, also Vers 11b, durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, der Maschiach, nicht, der von Gott Gesalbte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden oder Ungerechtigkeiten wird er sich selbst aufladen. Darum sind wir des Maschiachs. Da er unsere Sünden auf sich geladen hat, lehrt er jetzt uns auch zu glauben, wie er zum Vater hin glaubt. Wie er dem Vater vertraut. Zuerst nimmt er uns die Sünden weg und jetzt führt er uns in seinen Glauben hinein. Und das war auch das Anliegen des Paulus. Also noch einmal, von der Muttermilch, sage ich jetzt bildlich gesagt, kommen wir weg und gehen quasi in die Schule unseres Heilandes Jeschuas. Und wie geht das? Über die Schrift, über die Bibel und im Verlangen und Vertrauen den Willen des Vaters kennenzulernen. Und der Geist Gottes hilft dabei, führt uns in die Wahrheit hinein. Manche haben davor Angst. Ich habe jetzt das in den vielen Jahren erlebt, 21 Jahre erlebt, wie viele Angst haben, sich vom Wort Gottes leiten zu lassen. Nicht? Natürlich, von der katholischen Seite kann man es verstehen, wenn Katholiken Angst haben, weil die katholische Kirche sagt immer, du darfst ja nie die Bibel lesen, ohne die Auslegung des Vatikans zu beherzigen, sonst endest du in einer Sekte. Aber sie sagt diesen Leuten nicht, dass sie die größte Sekte ist. Gell? Sie hat nur Angst, dass sie dann die Sekte verlassen könnten. Die katholische Kirche weiß ganz genau, wenn die Leute die Bibel lesen und dann unvoreingenommen, als hätten sie nie irgendwelche Dogmen gehört, mal das alles lassen und unvoreingenommen an die Bibel rangehen, weiß die Kirche ganz genau, dass der Geist Gottes solche Leute führt. Das Steuer übernimmt und ihnen die Wahrheit erschließt. Und das will sie um jeden Preis verhindern. Und so hat sie unvorstellbar viele Vorkehrungen getroffen, um das zu verhindern. Nicht die ganze politisch-religiöse Machtkonstellation, all die Dogmen und Auslegungen. Und dann sagt man, wer anders auslegt, nicht so heißt es im Dogma, wer die Bibel anders auslegt als der Papst, die Päpste sie bis heute ausgelegt haben, der kann nicht gerettet sein. Also heißt das, kein Protestant auf jeden Fall kann gerettet sein. Das, bis zu dieser Minute ist das Gesetz. Aber das sagt man bei den Dialoggesprächen nicht. Ja, warum? Ja, weil man die Protestanten da hineinbringen will. Also keine biblische Auslegung eines Protestanten hat irgendeinen Cent, oder wie sagt man jetzt bei Euro, Cent, Wert, bedeutungslos. Also ein Katholik ist verpflichtet, jegliche Bibelauslegung eines Protestanten zu verachten. Das Dogma sagt, alles, was der Auslegung der Kirche entgegensteht, muss jeder gläubige Katholik, dem muss er widerstreben und widerstehen. Auch wenn das die Evangelischen doch lesen werden, die Dogmen. Da wäre mit dem Dialog bald Schluss. Aber weil sie nicht, selber nicht mehr Interesse haben, sich vom Geiste Jeschuas unterweisen zu lassen auf den Vater hin, sie wollen ja das gar nicht mehr. Ja, dann ist ganz klar, dann müssen sie halt in dieses Gefängnis, in diese Gefangenschaft, in die Unkenntnis über Gott. Und das, was sie hatten, auch wenn sie nicht alles hatten, was sie hatten, wird ihnen noch genommen. Vor allem ihren Kindern und Kindeskindern. Die werden dann die großen, wahren Sklaven sein müssen. Verstehen wir? Da tragen wir eben alle Verantwortung, im Grunde genommen. Darum schweige ich auch nicht. Also, wer die Bibel in die Hand nimmt, nachdem er von Kindesbeinen an gewisse Grundzüge bekommen hat und darin forscht und studiert, der geht das heilsame Risiko ein, dass manches, was er mitbekommen hat, sogar von den Eltern, die es gut gemeint haben, doch nicht ganz der Bibel entspricht. Und das löst dann Kämpfe aus. Paulus spricht so gerne davon, wie der Glaube wachstümlich ist. Wir lesen ja im Epheserbrief Kapitel 3, Epheser 3, Epheser Kapitel 3, Vers 19. Folgendes. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Maschiach, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle des Vaters. Also, es war Paulus enorm wichtig, dass wir in die Fülle des Vaters hineinkommen. Er spricht ja darum auch von der Länge, Höhe, Tiefe, Breite des Wesens des himmlischen Vaters. Und das war ja auch das Anliegen Jeschuas. Das war hundertprozentig sein Wunsch, seine Sehnsucht. In Galaterbrief Kapitel 2, Vers 16 lesen wir: Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben des Maschiach Jeschuas. In vielen Bibeln ist übersetzt an. Aber die Mehrheit der Grundtexte sagt in den Glauben des. Und es gibt viele Stellen, da ist immer angeschrieben. Mit das an Jeschua glauben, das ist in den Anfangsstadien des Glaubens klar. Ich glaube an. Yeshua. Aber später, wenn ich erwachsen werde und in der Bibel forsche, soll ich hineinsteigen in den Glauben des Yeshuas. Und so sagt Paulus wunderbar, sondern nur durch den Glauben des Maschiachs, des Gesalbten Gottes, des Yeshuas. Also die Elberfelder gibt es in der Fußnote immer an des, nicht? Ja. Und man hat das an überbetont. Aber das an, der Glaube an Yeshua, der gehört zum Fundament. Und dann wachsen wir hinein in den Glauben des Yeshua, weil nur im Glauben des Yeshua kommen wir hin zum Vater. Nicht? Viele bleiben im Glauben an Yeshua und kommen nie hin zum Vater. Das merkt man an den Gebeten und an den Abläufen der Versammlung, dass irgendwo ist man stecken geblieben und bewegt sich in einer gewissen Jesus-Mystik. Nicht? Kreist in einer Jesus-Mystik herum. Das war nie der Wille des Vaters, über die Propheten gesprochen, über Yeshua selbst. Und es war nie der Wille Yeshuas, nicht? Das ist ja das, was uns die Moslems vorwerfen. Und da haben sie recht. Da muss man den Moslems recht geben. Wir kreisen in einer Jesus-Mystik herum und kommen nie hinaus zum Glauben des Yeshuas zum Vater hin. Wir haben gestern auch irgendwo kurz darüber geredet. Paulus lehrt uns ja immer, dem Vater, dem Gott und Vater zu danken im Namen Yeshuas. Nicht? Das geht in all seinen Briefen. Wenn man die Briefen wirklich unvoreingenommen liest, merkt man, hoppla. Natürlich müssen wir die mittelalterliche Jesus-Mystik auch ein bisschen anschauen, dann verstehen wir das, dass im Pietismus, in vielen anderen Kreisen, die Jesus-Mystik einen starken Raum einnimmt. Aber das ist nicht eigentlich das biblische Zeugnis. Und da müssen wir uns schon Kritik ein bisschen gefallen lassen und dann auch hinterfragen. Also noch einmal, aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben des Maschiachs Yeshuas, in dem Glauben, den er hatte. Weil dann ist sein Geist und unser Geist eins. Wenn der Glaube des Maschiachs, des Christus in uns ist, dann wollen wir auch seinen Glauben haben. Weil sonst ist da wie ein Widerspruch eigentlich gegeben. Nun, die Juden von Beröa, die hatten das, was Paulus predigte, auch anhand der Schrift, der Tora, Psalmen und Propheten geprüft. Nicht, es gab ja noch keine neutestamentlichen Schriften. Bibel war Tora, Psalmen und Propheten. Und so haben diese Juden jeden Tag, heißt es, nicht? Apostelgeschichte 17 lesen wir von diesen, und das ist auch sehr beeindruckend. Mich hat das damals als Pfarrer, als ich das dann mit breitem Herzen las, ach, das hat mich erquickt. Das hat mir Mut gegeben. Ich habe mich sofort mit diesen Leuten verbunden gefühlt im Geiste. Weil ich einfach, noch als ich Pfarrer war, den jungen Leuten überall, wo ich Exerzitien gab, sagte, lest in der Bibel, lest in der Bibel. Ich habe gespürt, da ist Leben, da ist was drin. Da ist mehr als Kirchentum. Apostelgeschichte 17, also lesen wir Vers 11 von diesen aufrichtigen Juden. Echt? Das schreibt Lukas uns. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. Nicht Paulus, wir wissen ja, als Paulus, als dem Paulus in Damaskus, vor Damaskus Yeshua erschien, also die Stimme sah und die Erscheinung Yeshua erlebt hatte und sagt, ich bin Yeshua, den du verfolgst, war er ja so getroffen. Und da hat er sich zurückgezogen nach Arabien und hat dann dort die Tora, Psalmen und Propheten studiert. Denn Paulus waren ja diese Dinge weitgehend fremd. Verstehen wir? Obwohl er eine normale Bibelschule besucht hatte zu Füßen Gamaliels, nicht? Aber Gamaliel gehörte nicht, die Schule gehörte nicht der strengen Sekte an. Aber die jungen Leute haben sich der strengen Sekte angeschlossen. Paulus, nicht? Er hasste Yeshua wie verrückt. Er wollte nichts von ihm wissen. Und war gegen ihn eingestellt, weil die Paulus lebte in der Auslegung der Auslegung der Auslegungen der Bibel. Verstehen wir? Das so kann man, gibt ja viele theologische Systeme, auch die katholische, da ist nichts mehr von der Bibel da oder fast nichts mehr, weil sie in lauter Gesetze und Gebote daheim sind, die sie selbst geschaffen haben und wieder auslegen und wieder neue schaffen. Und Saulus war einer von dieser strengsten Sekte. Die, denen war das Wichtige, war ihre eigene Tradition. Joshua greift diese Sekte ganz scharf an und sagt, mit euren Gesetzen hebt ihr das Gesetz Gottes auf. Nicht? Matthäus 13. Also Paulus lebte darin. Und nun war ihm der Maschiach erschienen. Er zieht sich zurück und studiert die Tora, Psalmen und Propheten, ob es wirklich so ist, dass der, der ihm erschienen ist, wirklich der Messias ist. Und siehe da, er erkennt aus der Schrift, er ist der Messias. Und jetzt geht er hinaus und predigt den Maschiach als den Gekreuzigten und Auferstandenen, nicht? Über die Schrift. Über die Schrift. Und die Juden von Beröa machten es genau gleich. Ha! Es kommt, dann kommen da Paulus und Silas und predigen, dass wir vor dem Vater nur gerecht gemacht sind in seinem Maschiach. Ha, das muss noch bestätigt sein. Und jetzt forschen sie täglich in der Tora, Psalmen und Propheten und siehe da, vom Geist Gottes geführt, übers Wort, über die Propheten, erkennen sie tatsächlich, was Paulus und Silas predigen, dass dieser Yeshua, der Maschiach ist, der uns mit dem Vater versöhnt, er ist es. Jetzt wollen wir ihn aufnehmen, annehmen und in sein Wesen hineinwachsen, quasi. Und was das Interessante ist, liebe Geschwister, drei Dinge fallen zusammen. Wenn das Wort Gottes lebendig, für uns lebendig wird zum Manna, zum Brot, zur Speise, und wir uns ans Wort machen, im Wissen, wir wollen den Maschiach verherrlichen und in ihm und mit ihm den Vater. Wenn das in uns ist, ich will nicht irgend, verstehen, entschuldigt, viele nehmen die Bibel und sagen, wie kann ich die Statuten meiner Kirche anhand der Bibel belegen? Das ist so verkehrt. Wir sollen doch vielmehr anhand der Bibel die Größe Gottes erkennen, nicht die Statuten rechtfertigen wollen, Dogmen rechtfertigen wollen. Klar, das mag manchmal der Fall sein, wenn man Anfänger im Glaube ist, dann sucht man in der Bibel krampfhaft nach etwas um das, was unsere Gemeinde als oberstes Gesetz hat oder unsere Kirche. Aber darüber sollten wir hinaus sein oder wachsen. Sondern fragen wie die Brüder. Ja, und dann wachsen drei Dinge zusammen. Also meines Erachtens geht das aus der Bibel heraus. Das Wachstum der Erkenntnis, die Tiefen Gottes werden offenbarer, Wachstum der Erkenntnis, Wachstum auch in der Glaubensfestigkeit, Glaubenshaltung, also das Vertrauen wächst dann auch, wird immer stärker, nicht? Die Kenntnis um Gott, das Vertrauen zu Gott und die Liebe, weil mir ja dadurch Gott immer größer wird. Wir können Yeshua verstehen, warum er all diese Leiden und all diese Wege gehen konnte, die so furchtbar waren, weil er den Vater erkannt hatte, nicht? Es heißt ja von ihm, dass er wuchs, nicht? Und Jesus nahm zu an Weisheit vor Gott. Lukas 2,52. Auch bei ihm ist das gewachsen. Und die Liebe war auch entsprechend groß. Darum konnte er am Kreuz sagen, mein Gott, Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also wenn wir die Größe, wenn die Größe Gottes in unserem Herzen größer wird, anhand der Schrift und der Offenbarung, dann wächst unser Vertrauen in ihn hinein, also Kenntnis, Vertrauen und dann auch die Liebe zu den anderen. Dann können wir manche Dinge ertragen. Nicht? Es tut zwar manchmal weh, weil wir noch eben hier herumzappeln, aber wir können schnell wieder ablegen, weil wir einen so großen Gott haben, der um alles weiß. Der um alles weiß und hilft. Paulus sagt darum im Epheserbrief, Und im Kolosserbrief, wir wollen die Stellen auch noch gerade kurz erwähnen. Wir haben die hier schon so immer wieder etwa gesagt. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 15, sagt er voller Freude: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben, nicht schön, von eurem Glauben an den Herrn Jeschua, an hier, und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und zu beten, nicht? Er hört nicht auf zu beten, dass der Gott unseres Herrn Jeschuas, des Maschiachs, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Das war auch der Wille Jeschuas. Vom Glauben an hinein in die Erkenntnis dessen, was der Vater ist. Nicht? Was er ist. Ich finde diese Verse ein gewaltiges Bekenntnis und Gebet. Nicht? Dass der Gott unseres Herrn Jeschua HaMashiach, der Vater der Herrlichkeit, nicht? Der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und dass euch geoffenbart werde nun von ihm sein Wesen zur Erkenntnis seiner selbst. Wie kennen wir das Wesen des Vaters? Leider, leider haben die meisten Menschen Angst. Angst vor dem Gott Israels. Nicht? Ich habe das mal erzählt, vielleicht als ich in Zermatt Fikar war und zum Skifahren ging und die Kabine war voller Skilehrer. Am Morgen bin ich hochgefahren und ein Teil von diesen Skilehrern, die kamen nur schnell an Ostern in die Kirche, an Weihnachten, um ihre Pflicht zu erfüllen. Und sonst sah ich sie eigentlich nicht. Und dann habe ich hier in so einer Kabine gesagt, ach, ich könnte auch ab und zu am Sonntag zwischendurch in die Messe kommen, nicht? Ja, oh, und dann haben sie so, ja, Herr Vikar, ja, ja, aber gut, bei Beerdigungen nahmen sie auch immer am Gottesdienst teil. Und sagten, Herr Vikar, wir geben so viel für gute Werke, Hilfswerke und Kinderheim und Altersheim, so, so. Also Gott sollte zufrieden sein, also wir sind gute Menschen. Aber gerade zu viel Gott, gell? Also zu viel bei Gott. Na, da habe ich gefragt, warum denn? Da haben wir Angst. Dann sagt mir einer, also ich bin überzeugt, wenn ich zu viel mit diesem Gott zu tun habe, dann bricht er mir vor der Saison mein Bein und ich habe finanziellen Verlust, wenn ich die ganze Saison Skilehrer nicht tätig sein kann. Der hat das im Ernst gesagt. Das ist bei vielen Katholiken die Meinung, Gott ja, schnell die Pflichten erfüllen, schnell in die Kirche rein und beichten und tun, aber nicht zu viel, weil Gott könnte bupp, zuschlagen. Ja, verstehe nicht, ich übertreibe es ein bisschen. Aber das sitzt in den meisten Katholiken drin, weil diese Religion ein Gottesbild vermittelt, das immer quasi dargestellt ist durch die Priester. Also der Katholik kann sich Gott nicht anders vorstellen als das, was der Priester ist. Der Priester ist Gott. Wir haben ja gestern Abend das dargestellt. Verstehen wir, er kann diesen Prozess, darum kann er auch die Bibel nicht lesen. Es sind wenige Katholiken, die unvoreingenommen an die Bibel rangehen und sich dann führen lassen. Oh, wir haben das erlebt dann in Zermatt und Grächen, Wallis nicht. Da waren viele plötzlich, als ich rausgeschmissen wurde, ha, was jetzt? Und einige sagten, meine Frau damals, also damals war sie nicht meine Frau, wir hatten auch noch keine Beziehung, da sagte sie, ja, wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann gibt es wohl nichts mehr zu diskutieren. Dann müssen wir uns von dem Wort führen lassen, weil Gott ja das Beste mit uns meint. Und auch hätte eine andere Schwester stand auf und sagte, ja, ich gehe auch aus der Kirche raus, denn wenn das das Wort ist, und wir haben ja gehört, das ist das Wort, und eine Frau sagte, ich nehme einen Karabiner und schieße alle nieder, wenn die nach so, die hat die Stunden immer aufgeschrieben, wie viele Bibelstunden wir hatten. hat gesagt, so viele, ich weiß nicht, wie viele Bibelstunden, hunderte. Und da sind noch einige drin, die nicht glauben, dass das Gottes Wort ist. Solche sollte man erschießen. Ich sage, die war etwas natürlich aufgeregt. Verstehen Sie, da kommt man plötzlich auf das Messerschneiden. 30 kamen nicht mehr, die sagten, nö, oh, das wird hit, das geht nicht. Unsere Kinder, wohin gehen die zur Schule, in den Religionsunterricht nicht und die anderen. Und 30 sagten, ja, wegen der Männer und der Kinder, wir lesen zwar dann im Verborgenen in der Bibel, aber umsetzen dürfen wir das nicht. Das gibt viel Streit. Ah ja, wir hatten aus der Schrift erkannt, wo der Geist Jeschuas kommt, da gibt es innerhalb der Familie und in den Kirchen Streit. Nicht? Wo sich die Menschen nicht auf ihre Ideologie einigen, da kann es gehen, aber wo der Geist Gottes reinkommt mit seinem Wort, da gibt es Probleme. Und ungefähr 20 ungefähr, die sagten, nö, wir gehen aus der Kirche raus. Ist uns auch kein Problem. Egal was kommt. Jenem Winter sind etliche Bibeln in Gräschen auf die Dächer geflogen, das ist im Hang. Wie mancher Mann hat die Bibel aus dem Fenster geschmissen und so weiter. Verstehen wir? Weil die Frauen konsequent waren. Und weil sie spürten, da drinnen ist Leben. Also das Wort, der Geist Gottes, der wirksam ist, das ist Leben. Da werden wir mündig. Nicht feministisch, meine ich. Mündig in Gott. Wir spüren diese Liebe, die brauchen wir. Und das hat dann manches Scharmützel gegeben. Aber achten wir darauf, wie Paulus genau im Geiste Jeschuas bittet jeden Tag und dankt, dass sie jetzt zuerst mal zum Glauben an Jeschua gekommen sind. Und jetzt bittet er, dass sie in den Glauben des Jeschuas zum Vater hinkommen und das Wesen des Vaters und die Riesenheilspläne des Vaters erkennen und sich darin freuen. Nicht? Ja, ihr Lieben, oder vielleicht kann ich noch gerade die Kolosserstelle zitieren. Geht es noch gerade? Kolosser 1, 9 und 10. Kolosser Kapitel 1, Vers 9 und 10. Deshalb hören auch wir nicht auf. Das ist interessant. Wir hören nicht auf, sagt Paulus. Wir hören nicht auf von dem Tag an, da wir gehört haben, ja, dass sie gläubig wurden an Jeschua, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet und in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und zum Schluss Epheser noch einmal als Erinnerung, Epheser Kapitel. Dieses Biss, wir haben gestern irgendwo ja gesprochen von diesem Biss, also nicht Biss mit zwei S, Biss, Kapitel 4, Epheser 4, Verse 11 und folgende. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Und wozu sind die da? Entschuldigt, die Erfahrung habe ich gemacht in den Gemeinden, dass diese immer alle fast darauf bedacht sind, dass die kirchliche Ordnung und Statuten eingehalten werden. Nein, hier heißt anders. Sie tragen eine hohe Verantwortung. Sie sollen die Heiligen, die Erwählten, zurüsten, ausrüsten. Nicht fähig machen, dass sie die Dogmen noch besser erkennen und die Statuten noch besser erkennen und die Satzungen oder wie heißt das, die Ordnungen der Kirche. Nein, sondern zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Maschiachs. Und in der Erbauung gehört drin, dass sie zum Glauben des Messias kommen, bis wir alle hingelangen, darum heißt es so, zur Einheit des Glaubens. Wessen Glaubens? Wessen Glaubens? Und der Erkenntnis. Wessen Erkenntnis? Des Sohnes Gottes. Steht bei euch nicht des Sohnes Gottes. Da steht klar und deutlich des Sohnes Gottes. Wie freut sich der Himmel, wenn wir den Glauben und die Erkenntnis des Sohnes Gottes immer in Bezug auf den Vater und seine Erlösungswerke in uns tragen. So, also den Glauben des Sohnes Gottes, die Erkenntnis des Sohnes Gottes in uns haben. Und so zur vollen Mannesreife, das ist ein deutsches Wort, Mannesreife, dann empören sich manche Frauen, naja, vor allem die Frauen, die einen unmündigen Mann neben sich haben, sagen, ja, das ist aber eine schöne Sache. Entschuldigung, jetzt hat man mir schon gesagt. Eine Frau kam mal ganz wütend auf mich zu und sagt, also so ein Quatsch glaube ich nicht. Denn mein Mann war ein Kind, als ich ihn heiratete, ist ein Kind und wird als Kind sterben. Und da sprechen sie von Mannesreife. Sag ich, nee, ah ja, hab's dann erklärt. Es gibt so Originale, die empören sich und bleiben an einem Wort haften. Aber das Wort ist ja bildlich dargestellt. Das heißt, wir sollen mündig werden. Also der Raphael ist jetzt ein kleiner Bub. Und jeder von uns weiß, der Raphael wird mal ein Mann. Also er wächst. Das ist ein Bild, so sollen wir wachsen. Wir sollen nicht immer, wie alt ist er, dreijährig. Also wenn wir alle immer dreijährig bleiben, äußerlich meine ich, die Größe beibehalten, wenn wir 80 Jahre auf dieser Welt sind und immer noch so klein sind wie der dreijährige Raphael, ich meine, es gibt ja Krankheiten oder irgendwelche Sachen, dass jemand klein bleibt, das ist damit ja nicht gemeint, aber bildlich wachsen, nicht so groß, wie der Gerhard sagt, die deutsche Eiche. Ja, schön, das gefällt mir. Also, wachsen, groß werden, innerhalb, im Glauben und in der Erkenntnis des Jeschuas. Wie freut sich doch Jeschua, wenn wir so glauben und erkennen wie er. Das heißt, ein solches Vertrauen zum Vater haben, eine solche Ehre dem Vater geben, wie Jeschua. Jeschua hat nie sich selbst gesucht. Er sagt selber, er sucht nur die Ehre des Vaters. Er sagt einmal, naja, wo ist das? Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Johannes 7,18. Jeschua blieb nicht unbeweglich. Was er den Vater tun sieht, das tut ebenso auch der Sohn. Johannes 5,19. Schön, also das gefällt mir. Der Sohn hat immer geguckt, darauf Acht gehabt, was tut der Vater, was will der Vater, das tue ich. Nicht? Und er sagt einmal in Johannes 7, glaube ich, wer wissen will, ob das, was ich verkündige, lehre und sage, von mir ist oder vom Vater, der kann es wissen, schaut selber nach, es ist nicht von mir, es ist vom Vater. Nicht? Also er sucht die Ehre des Vaters. Also er hat nie seine Erkenntnis gesucht, nie seine Ehre gesucht, sondern die Ehre des Vaters. Und da hat er viele, viele Scharmützel erlebt. Wir wollen morgen früh dann von den Feindschaften, die ihm dadurch erstanden sind, etwas reden. Nicht? Ja, das hat Konsequenzen, aber er stand fest im Vater. Ich freue mich, liebe Geschwister, dass auch wir hier alle immer wieder wirklich, wie soll ich sagen, wachsen dürfen oder uns darin freuen dürfen und in Demut das Wort Gottes lesen, immer zur Ehre des Vaters, zusammen mit Jeschua. Und dann ist im Himmel eine Freude, bin ich fest überzeugt. Dann ist da eine Freude, eine unvorstellbare Freude, weil wir so den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Also bis wir hingelangen zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle des Maschiachs. Epheser 4, 13. Lasst uns beten. O himmlischer Vater, im Namen Jeschuas, in ihm und durch ihn und wie er möchten wir dich verherrlichen. Zur Freude Jeschuas und zu deiner Ehre.